Oja im Ohr. Hörstücke für enkeltaugliches Leben. Zur Sonne, zur Freiheit von Lara Marlin. Gelesen von Luisa Kleine. Erschienen 2014 in Oja, Ausgabe Nummer 25. Auch in der Geschichte der Gemeinschaftsbewegung gibt es dunkle Ecken. Ein aufmerksamer Blick in die Vergangenheit beleuchtet sie.
Es gehört zum Selbstbild von Kommunen, schreibt der Soziologe Ulrich Linse in seinem Buch »Zurück, o Mensch, zur Mutter Erde«, dass sie sich als Modelle für die Lösung gesellschaftlicher Probleme verstehen. Schon die sozialreformerischen Kommunen des 19. Jahrhunderts wollten der empfundenen Unordnung der industriell-kapitalistischen Gesellschaft ein neues Ideal vorleben und fühlten sich jeweils als Speerspitze einer bedeutenden Bewegung. Auch in Oja findet sich zuweilen dieser Duktus. »Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch«, titelten wir vor einigen Jahren im Zusammenhang mit Ökodörfern in Südeuropa. Auf einer Redaktionskonferenz fragten wir uns im Jahr 2013 selbstkritisch, ob wir damit nicht genau in jene Kerbe hauen, die wir lieber nicht vertiefen wollen. Die Behauptung, Ökodörfer und Lebensgemeinschaften leisten die Lösung oder den zentralen Beitrag zur globalen Transformation, knüpft nämlich an ein problematisches Erbe der Gemeinschaftsbewegung an. Ein Sendungsbewusstsein, das schnell in Dogmatismus umschlagen kann. Zuerst etwas Geschichte. Die erste große Welle der Gründung von Siedlungen, die mit heutigen Ökodörfern und Gemeinschaftsprojekten verglichen werden können, brachte die sogenannte Lebensreformbewegung im 19. Jahrhundert hervor. Von den Schattenseiten der Hochzeit der Industrialisierung frustrierte, stadtmüde BildungsbürgerInnen, DemokratInnen, MarxistInnen, AnarchistInnen, BodenreformerInnen, FreigeldtheoretikerInnen, Genossenschaftsbewegte, radikale Konservative, völkische Germanenverehrende, VegetarierInnen, NaturheilkundlerInnen, Anhänger der Freikörperkultur und zahlreiche weitere Strömungen bildeten in der Lebensreform das wilde Gemisch einer folgenreichen Gegenkultur. Ihre Siedlungsbewegung entsprang dem Wunsch der Unnatur der Industriewelt und Großstadt und der seelenlosen Mechanisierung der Arbeit, die regenerative Kraft von Natur und Boden entgegenzusetzen. Mensch glaubte nicht mehr, dass durch den Staat und die Arbeit in Parteien etwas zu verändern wäre, sondern wollte selbst zur Tat schreiten. Und dieses Tun sollte in Gemeinschaft stattfinden, in genossenschaftlichen und gemeinwirtschaftlich geprägten Siedlungen, wie der berühmten Obstbaumkolonie Eden. Es muss eine großartige Aufbruchszeit gewesen sein und zugleich extrem anstrengend. Alle wussten ganz genau, wie die neue Welt auszusehen hatte. Die Sehnsucht nach zukunftsweisenden, gesamtgesellschaftlichen Ordnungsentwürfen ließ zahlreiche rivalisierende Weltanschauungsgemeinschaften entstehen. So erklärt der Historiker Ulrich Linse den grassierenden Dogmatismus jener Zeit. Der Verteidigungskampf geistiger Werte gegenüber dem organisierten Kapitalismus nahm heroische Züge an, wenn er in der Gestalt des Übermenschenkults und eines extremen anarchistischen Individualismus auftrat, schrieb Linse. Nährboden für das Grauen. Wie sich das ausdrückte, beschreiben beispielhaft die Beobachtungen der Schriftstellerin Anselma Heine, die von 1855 bis 1930 lebte, in der lebensreformerischen Siedlung Neue Gemeinschaft in Friedrichshagen bei Berlin. Der Kunstdünger wird von ihnen durch die biologische Anbauweise bekämpft. Antialkoholismus und Vegetarismus werden bis in die Extremform der Veganernährung dogmatisiert. Reformkleider getragen, die den natürlichen Körper nicht einschnüren. Oder man trägt das nudistische Lichtkleid hinterm schützenden Bretterzaun. Natürlichkeit ist Trumpf. Freikörperkultur und Lichtbad lassen einen neuheidnischen Sonnenkult entstehen. Gemeinschaftsfördernde Rituale, Feste, Spiele, Tänze suchen die vorindustrielle Volkskultur wiederzubeleben oder neue Riten zu schaffen und den durch Urbanisierung und Industrialisierung obsolet gewordenen Natur- und Jahreskreislauf wieder für die Neuagrarier sinnfällig werden zu lassen. Tiefsinn und Unsinn liegen dabei immer dicht beieinander und Experimente um den besten Weg der Abfallkompostierung gehen Hand in Hand mit der Suche nach dem neuen Gott. Die neue Gemeinschaft war aus dem Friedrichshagener Dichterinnenkreis hervorgegangen, nach linksradikal-politischen Anfängen ein eher naturphilosophisch-spiritueller Kreis, der Ernst Haeckels Monismus, einen poetischen Darwinismus und vor allem die Gedankenwelt Nietzsches diskutierte. Enthusiastisch wurde die Zukunft, das Neue, der neue Mensch, die neue Gesellschaft, das neue Zeitalter, besungen. Die ProtagonistInnen, besonders die Brüder Julius und Heinrich Hart, fühlten sich in ihrem Überschwang wie Nietzsches Zarathustra, der ein kommendes Drittes Reich verkündete. Damit ist freilich nicht das Dritte Reich der Nationalsozialisten gemeint, aber die Gedankenfigur, dass der Mensch der damaligen Jahrhundertwende endlich bereit sei, zum leuchtenden Überwesen zu werden, gehört zum Nährboden für den späteren Erfolg der nationalsozialistischen Propaganda. Als wir jung waren, da haben wir Gemeinschaft erlebt. Solche schwärmerischen Erinnerungen tragen die meisten Menschen, die heute um die 90 Jahre alt sind, in sich. Sie meinen damit etwa die Wandervogelbewegung, ein Kind der Lebensreform, ebenso wie Ausflüge und die Turnfeste der Hitlerjugend. Auch die Lebensreform, die an sich nicht völkisch bezeichnet werden kann, so Uwe Puschner im ersten Band zu der großartigen Ausstellung über diese Bewegung, die 2001 in Darmstadt gezeigt wurde, gab es ideelle Überschneidungen mit völkischer Weltanschauung. Die Obstbaumkolonie Eden war auch denjenigen Siedlungsprojekten ein Vorbild, die den Grundstein für den angestrebten völkischen Rassestaat legen wollten, wie Puschner schreibt. Es gab den Deutschen Bund für rassische Siedlungen, zu dem so absonderliche Orte wie die Siedlung Donnershag gehörten, wo eine völkisch-jugendbewegte Erlösungslehre nordische Götter verklärte und Männer dazu anhielt, mit möglichst vielen Frauen arischen Nachwuchs zu züchten. Daneben gab es auch die weniger spirituell überhöhten, aber ebenso rassistischen AtamanInnen, die polnische LandarbeiterInnen von den Gutshöfen östlich der Elbe verdrängten und möglichst viele Höfe in deutsche Hand bekommen wollten. Überall grassierte das Bild vom neuen Menschen, der sich in Bildern wie denjenigen des Malers Fidus nackt, blond und blauäugig in freier Natur zur Sonne streckt. Wenig später zum arischen Herrenmenschen stilisiert. Die Gemeinschaften der Alternativbewegung in den 1960er und 70er Jahren knüpften an viele Ideale der Lebensreform an. Nach der totalen Korruptierung des Gemeinschaftsgedanken im Nationalsozialismus war es kein Wunder, dass die kapitalistische Nachkriegszeit von Individualisierung und Anonymisierung geprägt war. So kam es zu einer ähnlichen Konstellation wie 100 Jahre zuvor. Vom Kommune-Gedanken beseelt, wollten Aussteigende zurück zu Natur und Gemeinschaft. Dass sie sich dabei auf ideologisch vermintes Terrain begaben, war den wenigsten bewusst. Der Psychoterror der Kommune AAO. Damals entstand der Typus der psychosozialen Kommune. Sie begriff sich als Raum, in dem sich die Menschen durch innere Arbeit von negativen Verformungen, die sie in der konventionellen Gesellschaft erlitten hatten, befreien konnten, um dann im sozialen Labor der Kommune eine neuere, gesündere Welt vorzuleben. Auf den ersten Blick klingt das rundweg positiv, doch in diesem Ansatz ist ein Fallstrick gespannt. Er zeigt sich beispielhaft am Friedrichshof, der Kommune des Aktionskünstlers Otto Mühl, und seiner aktionsanalytischen Organisation, kurz AAO. 2013 erschien über den Friedrichshof der beeindruckende Dokumentarfilm Meine keine Familie. Ein junger Mann, Paul-Julien Robert, der 1979 in diese Kommune hineingeboren wurde, arbeitet darin seine Kindheit auf. Der Friedrichshof war seit 1972 ein Anziehungspunkt für Menschen, die mutig aus den bürgerlichen Konventionen ausbrechen wollten. Mit seiner Blut-, Schleim- und Fäkalien-Aktionskunst hatte Mühl die Kunstszene aufgerüttelt. Viele bewunderten ihn für seine Radikalität und schlossen sich der AAO an. Ausbruch aus den repressiven Strukturen der Kleinfamilie, die Befreiung der Sexualität und Auflösung des Privateigentums, all das trieb viele Menschen um, die Wilhelm Reich ebenso gelesen hatten wie Marx und alle Theorien der AAO nun vermeintlich in der Praxis realisiert vorfanden. Ein Besuch des Friedrichshof wurde für viele zum Erweckungserlebnis. Da saßen Menschen im Kreis und in ihrer Mitte kehrte ein Einzelner sein Innerstes nach außen, wurde vielleicht zum wimmernden Säugling oder vollzog in Ekstase einen Vatermord, um als befreiter Mensch wiedergeboren zu werden. Mehr als 60 Menschen teilten einen Schlafraum und jeder konnte, sollte, ja musste mit jeder ins Bett gehen, um seine Sexualität aus den Klauen der Zweierbeziehung zu befreien. Es gab nichts Privates, selbst das Klosett hatte keine Türen. Die KommunatInnen sollten durch psychophysische Orgasmusfähigkeit lernen, ihr Liebesbedürfnis auf alle Menschen auszudehnen und so eine genitalsoziale Identität entwickeln, wie es in den Grundlagentexten der AAO heißt. Alle Beziehungen sollten transparent sein und wurden damit von allen kontrollierbar. Anpassung an den Gruppendruck, das beschreibt Paul Julien als zentrale Kindheitsprägung. Die gruppentherapeutischen Sitzungen der Aktionsanalyse, die Otto Mühl entwickelt hatte, sind minutiös auf Video aufgezeichnet worden. Paul Juliens Film enthält eine Reihe von eindrucksvollen Szenen der Selbstdarstellung. Ein Mensch im Kreis der Kommune folgt wie hypnotisiert den Anweisungen Mühls und versetzt sich dabei in Ekstase, schreit, weint, keucht, tanzt, lacht und zieht Grimassen. So sollten alle Ängste und alle Aggressionen aus früheren Traumata in ihm hochkommen und schließlich den eigenen Panzer durchbrechen. Mühl hatte die Deutungshoheit über das, was mit den Menschen, die sich vor der Kommune psychisch bis zum Äußersten entblößten, vor sich ging. Auch Kinder mussten in die Mitte kommen und sich darstellen, umhertanzen oder Theater spielen. Wer sich weigerte, wurde von Mühl persönlich fertig gemacht. Die grauenhafteste Szene in Meine keine Familie? Ein 9-jähriger Junge will nicht auf der Mundharmonika improvisieren. Mühl kocht vor Wut. Schließlich kippt er ihm eine Flasche Wasser über den Kopf, jagt ihn fort und ruft ihm nach: Und morgen machen wir das wieder. Keiner der Erwachsenen im Kreis, nicht die Mutter, keine der frei liebenden Bezugspersonen schreitet ein. Sie schreien auch nicht auf, wenn Mühl davon faselt, dass Freiheit nur etwas für entwickelte Menschen sei. In ihrer Hoffnung auf Heilung von gesellschaftlicher Schädigung gaben die KommunatInnen ihrer Übervaterfigur absolutistische Macht. Was klingt wie Horrorgeschichten über eine entgleiste Psychosekte, ist für die Gemeinschaftsbewegung von großer Relevanz. Insofern, dass der Friedrichshof in den 1970er Jahren integraler Bestandteil des Felds war, in dem mit der Befreiung der Sexualität und der Auflösung vom Privateigentum in diversen Kommunen experimentiert wurde. An keinem anderen Ort hat es derartigen Missbrauch gegeben. Aber die Grundfigur der AAO, dass die Menschen therapiebedürftig in eine Gemeinschaft kämen und sich erst befreien müssten, war weit verbreitet. Dieses Muster, die existierende Gesellschaft für das Überwindende zu erklären und zu einem neuen Menschen als Rettung zu postulieren, ist gefährlich. Nur Nuancen trennen Nietzsches Übermenschen, den arischen Helden und Mühls genital-sozialen Kahlgeschorenen voneinander. Die für heutige Gemeinschaften relevante Figur, über die es hier Klarheit zu gewinnen gilt, ist allerdings weniger der Guru, dem die Schäfchen hinterherlaufen. Totalitäre Strukturen sind, abgesehen von braunen Strömungen, in der heutigen Gemeinschaftsbewegung weitgehend geächtet worden. Unterschwellig wirkt jedoch weiterhin ein Minderwertigkeitskomplex. Selbstverständlich gibt es Verletzungen und Traumatisierungen, die sich durch die gesellschaftliche Realität unweigerlich in fast alle Biografien einschreiben. Das Problem dabei ist nicht, sich ihnen achtsam zuzuwenden, sondern sich vom Leben einer intentionalen Gemeinschaft Heilung zu versprechen und sich für änderungsbedürftig zu halten, bevor man ein vollwertiges Gemeinschaftsmitglied werden könne. Wer so denkt, macht sich klein. Im Zweifelsfall minderwertig gegenüber denjenigen, die es vermeintlich besser wissen. Der Mensch, der therapiert, hat immer eine Machtposition inne. Er meint, den psychischen Zustand eines anderen Menschen definieren zu können. Salutogenese statt Therapie. Solange eine Gemeinschaft eine Art Erlösungsstrategie für alle Übel dieser Welt verbreitet, und meist gehört das integral dazu, offen und verdeckt ihre Mitglieder heilen will, lauert die Gefahr, dass massive Machtgefälle entstehen. Sei es durch Leitungspersönlichkeiten oder durch Gruppendruck nach dem Motto, wer ist am weitesten entwickelt? Eine ganz andere Herangehensweise als ein solcher therapeutischer Ansatz, der dennoch auf Gesundung zielt, ist derjenige der Salutogenese. Er geht nicht von kaputten Existenzen aus, sondern fragt, wodurch für die Einzelnen wie für die Gesellschaft Gesundheit entsteht und was sie erhält. Anhand dieser Fragen können selbstbestimmte Menschen in all ihrer Unvollkommenheit auf Augenhöhe ihr Miteinander kultivieren. Wenn sich Menschen in heutigen Gemeinschaften individuellen wie kollektiven inneren Themen zuwenden, findet dies in aller Regel auf solche Weise statt, ganz ohne Obertherapeut oder Guru. Ein wichtiges Gegengift für ideologischen Dogmatismus aller Art sind vor allem die Verbindungen zwischen Gemeinschaften unterschiedlichster Couleur. 1995 durch das Come-Together-Netzwerk angestoßen, sorgt dies dafür, dass man sich gegenseitig auf blinde Flecken hinweisen kann. Dennoch, die Aufarbeitung der ideologischen Schatten der Vergangenheit hat gerade erst begonnen.
Zur Sonne, zur Freiheit von Lara Marlin. Gelesen von Luisa Kleine. Erschienen 2014 in Oja, Ausgabe Nummer 25. Nachzulesen auf oja-online.de. Dieses Hörstück ist Teil von Oja im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oja. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden. Thank you.